Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Heute geht es um
Der Pate Teil 3.
Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin nicht alleine, der Lukas ist auch mit da.
Guten Tag.
Wir besprechen heute den Paten 3. Aber wir machen vorher noch das Spiel.
Richtig.
Genau.
Wir sind bei Frage 52 angelangt. Genau. Und dann starten wir eigentlich direkt rein. Und zwar die Frage lautet, wie lautet der Vorname der Hauptfigur aus Gladiator? Hast du den Film gesehen?
Ja, ja. Weißt aber du, ich muss gerade noch die Datei suchen und so lange habe ich noch Zeit nachzudenken.
Ah, ja.
Okay, also ich habe jetzt die Datei.
Also ich kann dir sogar den zweiten Namen nennen.
Ich habe jetzt einen Namen und der klingt ganz gut und vielleicht habe ich ja Glück. Okay.
Was hast du?
Claudius.
Nein, es ist Maximus.
Scheiße, ja, Maximus, ja. Ah,
okay. Vegeta. Christian.
Was, Vegeta?
Maximus Decimus.
Ja, okay.
Ja. Okay, genau. Maximus ist richtig. Gut, also. Er steht übrigens 3:3 im Gesamtdings. Wie heißt der Gegenspieler von Jack Sparrow aus dem ersten Teil Fluch der Karibik? Captain Barbossa?
Captain Barbossa.
Hast du, weißt du auch den Vornamen?
Hector.
Hector. Ich habe irgendwas mit Haar, aber ich habe die ganze Zeit an Hugo gedacht.
Hector.
Gut, wer spielt den Joker in The Dark Knight? Okay, Martin verschließt die Augen. Schauspieler, ne? Schwierig. Okay, schade.
Jetzt hat. Ich wusste irgendwas mit L.
Vorname auch.
Ja, schreibe ich auf. Heath Ledger.
Ja, ist richtig.
Der Heath Ledger. Der Hedgar's Leaf.
Wie heißt der Schneemann aus Die Eiskönigin? Wir könnten noch seine Lieblingsjahreszeit dazu schreiben.
Okay.
Olaf.
Olaf Sommer. Vielleicht heißt der Sommer.
Wie heißt die Geheimorganisation aus Marvel's The Avengers?
Ja, die gute oder die böse?
Lies die Frage. Die böse. Schreib die böse.
Ich schreib die böse, ja.
Das habe ich auch.
Ja, ja, ja. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
In welches Fahrzeug verwandelt sich der Anführer der Autobots in Transformers?
Also ich habe jetzt mal LKW hingeschrieben, weil...
Ein Truck.
Ja, es ist... Nein, Truck ist...
Ja, aber schon, also...
Nein, es ist halt so ein LKW-Anhänger-Ding. Also nicht der Anhänger. Ein
Truck halt.
Ja.
Ja.
Aber ist es aber ist nicht der Truck sowas mit dann so einer Ladefläche hinten? Warte, wie heißt es?
Da, ein Truck. Lastkraftwagen. Der Truck ist einfach
ach
das Englische.
Ach so, ja, okay, dann passt doch. Dann passt doch.
Frage 58. In welchem Gangsterfilm aus dem Jahr 2006 spielen DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson und Mark Wahlberg mit? In welchem Gangsterfilm aus dem Jahr 2006 spielen DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson und Mark Wahlberg mit? Was hast du?
Also ich habe jetzt Gangs of New York, aber okay. Es kann ein paar Jahre zu spät sein.
Das ist falsch.
Ja,
das ist Departed.
Ich wusste jetzt nicht viele andere, wo der DiCaprio mitgespielt hat. Ha, hat der auch einer gesagt.
Mhm. Okay. Es steht 3, 6, 7 zu 5?
Ja.
Wir machen noch zwei Fragen.
Ja.
Wie heißt der Film, in dem ein armer indischer Mann durch eine TV-Show reich wird? Slumdog Millionär?
Ja.
Wie hoch sind die weltweiten Einnahmen von Avatar Aufbruch nach Pandora?
Damals.
Vor drei Jahren, ja.
Also Schätzfrage.
2,8 Milliarden.
Ja.
Also bin
ich näher. Ja. Okay. Bringt mir aber nichts.
Das heißt, es stand jetzt 8 zu A, nein, 8.
8 zu 6.
Ah, wir haben noch eine. Nee.
Nee, drei. Ich habe die letzte, ich habe alles richtig beantwortet, bis auf die letzte.
Ja, ja, genau.
Deswegen. Oder wer zuerst 9 hat? Nee. Nee, nee, 9 Fragen haben wir eigentlich
immer. 9 Fragen immer, ja, Fragen, ja, ja, ja.
Genau.
Ja, 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 ja. Alles gut. Ja. Gut, das heißt, es steht jetzt dann 4 zu 3 für dich in der großen Wertung.
Richtig.
Gut. Dann beenden wir doch mal die Party-Trilogie.
Ja, es wird Zeit.
Ja. Kleine Side-Story. Ich bin jetzt ja, fahre ja jeden Tag früh auf Arbeit.
Ja.
Und auf meinem Weg ist ein italienisches Restaurant.
Ja.
Seit 3 Wochen stehen alle 2 Tage abwechselnd ein BMW und ein Porsche mit laufendem Motor, ohne dass jemand drin sitzt, davor um 6 Uhr früh.
Okay.
Finde ich sehr spannend.
Naja, weiß ich jetzt nicht.
Hab aber nie jemand gesehen, aber du siehst, dass das Auto leuchtet.
Ich würde mal eine andere Route wählen.
Nee, das ist die eine Straße, die da hinführt. Kann ich nicht eine andere Route
wählen. Okay, okay, okay. Ja gut, okay.
Da wird das gewaschene Geld rausgetragen.
Also, wie schon gesagt, wir besprechen heute den Paten 3 oder wie er in der Neufassung heißt, der Pate Epilog, der Tod von Michael Corleone.
Welchen Titel findest du besser?
Pate 3.
Okay.
Pate Römisch 3.
Okay.
Wieso?
Weiß nicht, der andere gefällt mir auch.
Okay. Warum fragst du
dann? Hat mich jetzt interessiert, weil ich habe viele Videos jetzt noch angeschaut heute zu Leuten, was deren Meinung ist, zu dem, um es so eine Einschätzung zu haben, was andere darüber denken.
Mhm. Eine Vision der Regie.
Genau.
Okay, gut. Regie hat wieder Francis Ford Coppola geführt.
Ja.
Eine Altersfreigabe von 16. Mhm. Es ist wieder ein Gangster-Tragödien-Dramafilm.
Der erste Film, wo man keiner stirbt, wo man sich schämt dafür, was er tut.
Was?
Naja, in den anderen Filmen davor sind die so gestorben, wie man halt in dem Jahrzehnt, wo man Filme gemacht hat, gestorben sind. Du hast 500 Kugeln abgekriegt und zappelst noch 8-mal rum. Also. Das passiert in dem Film nicht.
Okay. Ja, okay. Ja gut. Ja. Aber dafür wird einer mit einer Brille erstochen.
Das ist eine geile Sache.
Nee.
Wieso?
Weil das nie funktioniert so. Niemals. Niemals.
Das ist ein Stahlgerüst.
Nein.
Weißt du, wie viel die teuer Brillen sind, wenn du damit keiner stechen könntest? Ist das eine sinnlose Sache, diese Brille?
Ja, ja, ja. Also, am 25. Dezember 1990 ist das erste Mal erschienen.
Mhm.
Die Kinofassung hat eine Laufzeit von 163 Minuten. Der Umschnitt von 2020 hat eine Laufzeit von 158 Minuten.
Wir haben jetzt dann, glaube ich, die aktuelle Version gesehen.
Ich glaube schon, ja.
Ja.
IMDb hat eine Bewertung von 7,6, ist damit der am schlechtesten bewertete Pate-Film.
Mhm.
Genau. Oscar hat er keine gewonnen, hat ein paar, ich glaube, Auszeichnungen hat er vielleicht ein paar. Genau. Produktionskosten hat er 54 Millionen US-Dollar gekostet.
Mhm.
So, Einspielergebnissen von 1990. Was sagst du, auf welchem Platz mit 54 Millionen? Was?
300.
Das ist 300.
Na, 300 Millionen halt.
Ah, jetzt verstehe ich mal.
Er hat nicht 300 Dollar
eingenommen. Nee, jetzt verstehe ich, was ich hier hingeschrieben habe. Also, nur im Jahr 1990 hat er 66 Millionen eingespielt, ist damit auf Platz 7.
Mhm.
Und All Time hat er 136 Millionen eingespielt. Ah, okay. Weil da kam man immer wieder ins Kino, neue Fassung,
ja.
etc. Genau. Ich muss sagen. Ja. Genau, dann. Boxoffice-Gegner war der Kindergartenkopf. Mit 91 Millionen auf Platz 10.
Sehr weltweit. Gut.
Genau. Ja. Oder halt in dem Jahr. Genau, so.
Ah, das ist der mit Bruce Willis?
Kindergarten Group. Nee, ich glaube mit.
Nee, das ist nicht Bruce Willis. Das ist der.
Terminator.
Vin Diesel.
Kann auch sein.
Nee.
Schwarzenegger,
ja, genau, der ist es. Ja, genau.
Genau. Also, Von unseren drei Patenfilmen ist der Pate 1 mit 250 Millionen US-Dollar mit Einspielergebnis der auf Platz 1, dann auf Platz 2 der Pate 3 tatsächlich mit 136 und nur oft mit 47 Millionen US-Dollar ist der Pate 2 gelandet.
Ja, aber wahrscheinlich deswegen, weil der 2 ja dann nicht so oft wieder ins Kino kam nochmal danach.
Ja, das kann sein, ja.
Weil der andere kam ja, hat ja nur mehr eingespielt, weil er nochmal öfter reinkam, wo man sagen kann, okay, man macht den Abschluss nochmal irgendwie.
Ja. Genau, und im Jahr 1990, was denkst du, was waren da so die drei Filme, die am meisten eingespielt haben?
90. Keine großes Franchise, hätte ich jetzt mal gesagt. Vielleicht ist da ein Ding gewesen, ein Bond?
Nein, also es ist ein Weihnachtsfilm, es ist...
Ein Weihnachtsfilm, ist es vielleicht der von Disney mit dem Eine schöne Bescherung?
Nein, es ist ein Indianerfilm oder ein Ureinwohnerfilm.
Ein Ureinwohnerfilm, also ein ist Western. Nee.
Weil ich hab den wahrscheinlich ja.
Okay, sag mal.
Also auf Platz 3 ist es der mit dem Wolf tanzt.
Ah, okay,
184 Millionen. Mhm. Dann auf Platz 2 mit 217 Millionen ist es Ghost Nachricht von Sam. Mhm. Und auf Platz 1 mit 219 Millionen Kevin alleine zu Hause.
Ach der, ja, okay. Ja, genau. Ja.
Thema, Motto des Films, es ist die Suche nach Erlösung und Vergebung. Und das Schicksal eines Mannes, der versucht, seine Seele zu retten oder sein Vermächtnis zu sichern.
Ja.
Genau.
Cast und Charaktere.
Gut, kommen wir zum Cast. Er hat sich jetzt ein wenig geändert.
Na, wir haben ja einen Zeitsprung von ungefähr 20 Jahren in der Story oder was, oder?
Nee.
Nee, nicht einmal. Ja. Vielleicht 10 ja, Jahre oder so.
Ja. Ja. Genau. Tom Hagen ist leider verstorben.
Ja.
Da gab es Schwierigkeiten mit dem Schauspieler Robert Duvall, der...
Der wollte zu viel Geld.
Naja, aber...
Also das habe ich gehört. Jetzt bei dem
er wollte genau, also er wollte nicht genauso viel Geld wie für El Pacino verdienen, sondern er wollte nicht das... Also nicht, er wollte... Wie beschreibe ich das? Wie sag, also... El Pacino hat das 4- oder 5-fache verdient,
ja.
was Robert Duvall verdient hätte, und das wollte er halt nicht.
Ja, besonders weil die Story eher auf Hagen umgemünzt werden sollte,
ja,
in der ursprünglichen Version.
Die zwei sich verstreiten und so, ja.
Ja.
Genau. Aber da kommt jetzt nur sein Sohn vor, habe ich ihn aufgeschrieben.
Der Priester.
Pfarrer Andrew Hagen, gespielt von John Savage. Genau. Dann, also Familie Corleone. Wir haben immer noch Michael Corleone, den jüngsten Sohn der Familie Corleone. Al Pacino, immer noch gespielt. Dann Kay Adams Corleone, gespielt von Diane Keaton. Dann seine Schwester immer noch, Connie Corleone, gespielt von Talia Shire. Dann seine Tochter, gespielt von Sofia Coppola, Mary Corleone. Und sein ältester Sohn, Anthony Vito Corleone, gespielt von Frank D'Ambrosio. Und ein neuer Corleone Blutsverwandter.
Ja.
Andy Garcia spielt Vincent Mancini Corleone.
Das hat mir richtig gefallen. Jetzt finde ich, hat der Film Ocean's 11 nochmal eine mehr Tiefe drin. Weil da spielt er ja den Casino-Chef. Und da fand ich ihn richtig cool als Casino-Chef. Und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, ja, okay, der hat Erfahrung mit dem Genre.
Wenn du meinst.
Ja.
Ja. Ist okay. Dann Freunde und Familie, der Familie Corleone, haben wir immer noch Al Neri, gespielt von Richard Bright. Dann Beecher Harrison, das ist der neue Anwalt, gespielt von George Hamilton. Dann Johnny Fontaine kommt wieder vor, El Martino immer noch. Dann der Don in Sizilien, Tomasino, Vittorio Duse. Und ja, der Pfarrer Andrew Hagen, genau, der Neffe.
Der hat es sehr
gut. Genau. Ja. Im Vatikan haben wir einmal, habe ich einen vergessen. Warte mal. Den Bankier habe ich noch vergessen.
Ah, stimmt, ja.
Pate 3,
der kommt auch. Meinst du den, der umgebracht wird, oder meinst du den von der Bankier vom Ding? Oder das ist der Anwalt, der neue Konziliere?
Genau, nein, der, das ist der neue Anwalt, B.J. Harrison.
Genau,
ja. Das ist, aber den meine ich nicht. Mein,
achso, du meinst den.
Frederick Kainz-Tick, der wird gespielt von Helmut Berger. Dann Erzbischof Gilday, Donnelly und der neue Papst, dann Kardinal Lamberto von Ralph Malone. So, die restlichen Nebencharaktere sind dann Don Altobello, Ellie Wallach, Joey Zaza von Joey Mantegna, dann Don Licio Lucchesi, Enzo Robucci und Mosca, der Attentäter, wird gespielt von Mario Donatone.
Hinter den Kulissen.
Genau. So, also kommen wir zur Regiearbeit. Francis Ford Coppola hat wieder Regie geführt, habe ich schon gesagt. Es ist der Abschluss der Trilogie, aber er leidet an Überladung und hat einen weniger fokussierten Stil auf gewisse Personen.
Okay, und was ist daran jetzt überladen?
Alles. Der komplette Film ist überladen. Mit neuen Figuren, mit... Es ist einfach nicht vergleichbar mit den ersten zwei.
Okay. Okay. Also ich habe gemerkt, vom ersten auf den zweiten, dass ich mit den Figuren mehr überfordert war, wie jetzt in dem Film.
Boah, okay.
Also die Kinder waren sofort klar, wer ist. Weil es in der Anfangsszene direkt erklärt wird, dass sie die Tochter ist und der andere der Sohn, wo wir ja den Namen schon kannten, Anthony. Man hat die einzige, die mir erstmal nicht gleich aufgefallen, also die ist mir aufgefallen, aber ich wusste nicht gleich, wer sie ist, das war die Conny. Die sah ein bisschen älter aus. Da dachte ich erst, es ist jetzt seine Freundin, aber dann hieß es Conny und dann war klar, ah, okay, sie ist einfach die ganze Zeit jetzt bei ihm. Was auch total komisch ist. Aber egal. Also ich kam eigentlich besser zurecht wie bei den ganzen Zeitsprüngen im vorherigen. Deswegen empfand ich jetzt den davor, den zweiten, viel überladener. Weil du hast ja praktisch zwei Zeitstränge und zwei praktisch Handlungscharakteren-Pulk, der aufeinander arbeitet.
Okay, nee.
Deswegen empfand ich den vorherigen viel überladener wie jetzt den. Weil der hat mir jetzt viel besser gefallen wie der zweite.
Nee, verstehe ich nicht.
Weiß ich nicht.
Ja, okay, wenn du es so siehst, aber...
Ja, ich meine nur. Also von meiner Sicht. Ich kam da viel schneller und besser rein wie im zweiten.
Ist okay.
Dann musst du erklären, was du daran überladen findest.
Ich mache jetzt erstmal weiter.
Okay, auch.
So, dann haben wir wieder Gordon Willis.
Okay.
Der macht wieder Kameraführung.
Ja.
Und man kann eigentlich nichts anderes, also es ist sehr ähnlich zu seinen Vorgängern.
Ja, er hat versucht halt auch diese Bildton wieder einzufangen, diesen bronzenen, orangenen und manchmal rot. Halt wieder, genau. Das ist halt auch ähnliches wie zu den anderen Filmen davor.
Genau. Dann haben wir wieder beim Drehbuch Mario Puzo und Francis Ford Coppola. Dann, Soundtrack hat jetzt Carmine Coppola alleine geschrieben.
Ja.
Es ist wieder diese klassische Kompositionen.
Ja.
Und Paramount hat wieder die Produktionsfirma gespielt. Und Francis Ford Coppola hat wieder produziert.
Ja.
Genau. So, ja.
Ja, der wollte ja gar nicht eigentlich.
Genau, er wollte eigentlich nicht.
Der wollte eigentlich nicht. Und hat dann ein Paketproblemchen gehabt.
Werbung. Was? Die Folge ist noch nicht rum? Nee, noch nicht ganz. Ich habe da noch was für euch. Ich produziere nämlich nicht nur den Podcast Super Streaming Brothers, sondern auch Plotjumper. Per Podcast durch das Chaos. Und ja, der Name hält, was er verspricht. Wir springen von Geschichte zu Geschichte, Legende zu Legende oder von Mythos zu Mythos. Ein wildes Fest rund um den Globus. Mal landen wir im antiken Griechenland, dann treiben wir uns an den Ufern des Nils herum oder stellen uns gewaltigen Drachen, die mehr Zähne als Geduld haben. Denn Geschichten werden seit Jahrtausenden erzählt und oft steckt da viel mehr drin, als man auf den ersten Blick erkennt. Was bedeutet eigentlich die sieben Zwerge? Was hat es mit der Sintflut in der Bibel auf sich? Und warum trägt der Pfau Augen im Gefieder? Kommt mit mir auf einen Plotjump und werdet selbst zu Plotjumpern. Werbung Ende! Recherchen und Archiv.
Genau. Ich habe jetzt ein... Du bist ja fertig, oder?
Ja.
Ja. Ich habe jetzt ein paar... weil es kommt ja doch relativ viel Historisches in dem Film vor. Also Zeitgeschichte. Da will ich jetzt mal kurz drauf eingehen. Und ansonsten, der Rest kommt dann, glaube ich, danach. Genau. Also in dem Film kommt ja sozusagen auch die Vergiftung des neuen Papstes vor.
Ja.
Und es spielt auf eine Verschwörungstheorie zum Tod von Papst Johannes Paul I. an. Und genau, das wird hier mit drin verarbeitet. Und auch dieses, im Film ist, es gibt so ein Finanzloch in der Vatikanbank von 769 Millionen US-Dollar. In der Realität waren es 1972 950 Millionen Dollar, wurden aufgewendet für gefälschte Wertpapiere. Und diese sollte als Anlagevermögen gebucht werden, um ein milliardenschweres Defizit der Banco Ambrosiano zu decken. Und die Vatikanbank war an der an dieser Bank halt beteiligt und haben halt versucht, die so zu retten. Aber 1987 brach dann die Bank letztlich zusammen. Und der Vatikan gab rund 3 Milliarden Dollar aus als gab halt aus, um das halt dann ja auszugleichen. Genau. Dann Don Altobello im Film ist der Finanzberater der Cosa Nostra und im Gefängnis mit Strychnin ermordet worden. Oder aus anderen Quellen mit Cyanid. Der Frederick Kanzig. Das ist ja der ermordete Bankier.
Ja.
Der war dann italienischer Bankier und erhängt 1982 an der Blackfriars Bridge in London, wurde der aufgefunden.
Okay.
Genau, bei der Affäre wurden 5 Steuerfahnder der italienischen Polizei 1987 ums Leben. Mhm. Also da hing ganz schön was dran.
Ja.
Dann haben wir, genau. Der Erzbischof Gilday, der im Film ermordet wird, der basiert auf Paul Casimir Marcinkus und Direktor der Vatikanbank zu der Zeit. Ja. Und der überlebte ebenfalls, also der überlebte in der Realität eigentlich.
Ah, okay.
Genau. Und bei der Ermordung von Joe Caesar, das ist eine Anspielung auf Joseph Colombo, ebenfalls auf offener Straße erschossen.
Der Colombo ist ja der in Real Life mit, also der in der Serie Dings vorkommt, in der The Offer-Serie über den Part 9.
Genau.
Ja. Ja.
Gut, dann gehen wir doch mal in den Film. Ja, genau.
Ab in die Handlung.
Hier. Also, wir beginnen wieder ganz normal mit einem schwarzen Bild und hin und wieder mal ein paar weiße Sachen. Wir haben keinen Einführungstext. Wir befinden uns in einer Kirche in New York. Erkennbar an einem Hochhaus und irgend so einer Kathedrale.
Ja.
1979. Wir haben diesmal am Anfang ja keine Partysequenz als allererstes. Naja. Als allererstes. Aber wobei eigentlich bei den anderen Filmen auch nicht als erstes.
Auch nicht als erstes.
Sondern, ja, das passt eigentlich dann. Ja. Ist ja okay, ist okay. Bei der ursprünglichen Fassung war am Anfang dieser Umzug der Corleones nach New York zu sehen. Mhm. Und wie sie in diesem alten Haus, das sie ja früher hatten, einziehen, das ein bisschen runtergekommen ist. Hm. Und man bekommt auch gleich mit, dass der Hagen tot ist.
Okay.
Genau. Genau. Genau, der Michael trifft sich mit der Vatikanbank.
Ja.
Und er ist da sozusagen so ein bisschen reingerutscht und die Bank braucht 779 Millionen Dollar für den Ausgleich. Aber der Michael will halt bei den Immobilien so ein bisschen mitmischen. Mhm. Aber das müsste auch der Papst erstmal genehmigen, deswegen ist es noch ein bisschen schwierig. Er versucht halt jetzt die Machtposition gegenüber anderen Mafia-Familien so ein bisschen ist halt gefestigt. Ja. Aber versucht jetzt so nach und nach auszusteigen aus dem organisierten Verbrechen. Hat auch schon alles Mögliche verkauft. Und versucht halt die Geschäfte der Familie zu legalisieren. Und da sieht er eben diese, wie nennen sie es,
Immobiliare.
Immobiliare als gute Lösung, gerade wenn man auch mit dem Vatikan zusammenarbeitet.
Ja.
Dass es halt seriös ist. Und das ist halt sozusagen sein Ziel. Und Immobilien sind halt jetzt der neue Shit und sie verhandeln sozusagen 600 Millionen und damit werden dann auch die Sünden seiner Familie reingewaschen. Mhm. Genau. Der Michael schreibt einen Brief an seine Kinder, denn die befinden sich bei Kate, damit die kommen, denn er bekommt so eine Medaille und will so eine Stiftung gründen und versucht halt mit denen wieder ein bisschen in Kontakt zu kommen.
Ja.
Genau. Dann sind wir jetzt eben auf dieser Party-Sequenz am Anfang. Und zwar ist es diese Gründung der Stiftung über die Tochter Mary, die sozusagen
die leiten soll.
Und die ist halt dafür da, um Sizilien wieder ein bisschen aufzubauen. Mhm. Praktisch. Der Michael bekommt an dem Tag auch vom Vatikan den St. Sebastian-Orden überreicht. Genau. Und dann gibt es da auch die eine oder andere Presseperson, die fragt, warum jetzt gerade der so einen Orden bekommt. Und dann meint einer auch so, ja, als ob der Papst etwas nicht wüsste über ihn, was sie jetzt wissen sollten. Mhm. Das ist voll lustig. Dann sehen wir den Vincent, gespielt von, wie war das nochmal?
Danny, nee, nicht Danny. Der hat so einen coolen Namen.
Ja.
Andy Garcia.
Andy Garcia, genau. Der möchte auf die Party, steht aber nicht drauf. Der ist der Sohn vom Sunny, der im ersten Teil gestorben ist, also der ältere Bruder vom Michael. Ja. Der hat ihn auch zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen unter die Fittiche genommen, so gut es halt ging.
Ja.
Genau. Weil das kriegen wir auch relativ schnell mit. Er ist sehr aufbrausend, also wie sein Vater, und er ist auch so laut wie sein Vater.
Ja.
Und alle wissen, wo er es her hat.
Mhm.
genau. Die Tochter, genau, die Tochter geht dann auch zu dem Vincent hin und redet halt mit ihm darüber, dass sie sich ja schon kennen und dass sie ja eine Tochter ist von einem seiner Verwandten und der weiß nicht genau welche. Und die Tochter hält dann eine Rede und dann merkt er eben, ah, okay, es ist die Tochter von Michael.
Ja.
Und nach der Rede kommt dann auch der Musiker aus dem ersten Film.
Johnny Fontaine.
Und ich spiele dann Musik. Der Michael geht dann raus. Macht halt so eine kleine Ausrede, weil er mit der Kate reden möchte. Kay oder Kate?
Kay ist ihr Spitzname. Kay, aber das heißt
Kay. Ich sage jetzt einfach Kay.
Die heißt Kay, ja.
Ja, genau. Ja. Ihre Beziehung ist jetzt nicht wirklich besser geworden. Es ist ja geschieden, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und sie ist halt eigentlich nur gekommen wegen den Kindern. Der Anthony, der große Sohn von Michael, möchte Sänger werden. Aber der Michael würde eigentlich schon gerne, dass er erstmal sein Jurastudium zu Ende macht und danach kann er eigentlich machen, was er will. Also theoretisch, weil eigentlich hat er schon gesagt, er kann auch bei ihm arbeiten oder sonst was. Was er aber eigentlich gar nicht möchte. Letztlich nach viel Gerede erlaubt er dann aber ihm, dass er das dann trotzdem machen kann, denn er möchte Opernsänger werden, statt halt Anwalt. Der Anthony weiß scheinbar auch von Fredos Ermordung und es ist sozusagen so unter der Hand, dass jeder eigentlich weiß, dass es der Michael in Auftrag gegeben hat. da ist noch ein anderer Don, der will sich mit einer Million auch reinwaschen und so in die Stiftung mit hineinkaufen.
Der Don Altobello, glaube ich.
Genau, das ist der Altobello, genau. Da denkt man eigentlich noch, okay, der möchte halt so ein bisschen, da wirkt er eigentlich recht vernünftig.
Ja.
Genau. Michael stellt den Bischof, dem Sohn vom Hagen vor, der ja Pfarrer ist, und auch die Frau von ihm, und da kriegt man dann auch mit, dass der Hagen eben gestorben ist, und die Aussage, der Vatikan kann immer junge Männer gebrauchen, fand ich auch etwas zweideutig.
Ja.
Das ist so dumm. Genau. Dann merken wir immer mehr, dass wir Probleme mit dem Vincent bekommen, denn der Vincent Mancini ist eben sehr aufbrausend und er weigert sich halt mit seinen Jungs, würde ich jetzt mal sagen, halt sich dem Joe Zazer zu beugen.
Ja.
Der sozusagen die
Geschäfte übernommen hat.
Naja, das Gebiet der Corleones. Sozusagen. Genau,
die Geschäfte übernommen hat.
Ja, genau. Ja, okay, ja. Jetzt klingt es, als hätte er sie übernommen. Nein. Also halt nur die illegalen Geschäfte, die aus denen rausgegangen ist, genau. Hat er jetzt übernommen.
Ja.
Und er ist halt so der in der Stadt halt auch von jedem gekannt wird auch. Und wo später im Film kommt es dann nochmal vor, da sind dann so ältere Frauen, die sagen, ah, du musst wieder das machen. Der verkauft wieder Drogen an Kinder, ja, und sowas.
Ja.
Und er versucht halt sozusagen die Drogen wieder von der Straße wegzuhalten, so wie es halt auch sein Großvater eigentlich wollte.
Genau.
Wir kriegen auch mit, dass der Michael dem Vincent mal einen Job angeboten hat und ihm eigentlich abgeraten hat, bei dem Cäsar einzusteigen ins Geschäft. Und der Michael meinte auch, er braucht keinen Schläger, sondern eigentlich Anwälte. Der Vincent widersetzt sich und bezeichnet Cäsar dann beim Bruderkuss als Bastard und beißt ihm ins Ohr. Der Michael nimmt dann den Vincent wieder unter seine Fittiche, um halt Konflikte zu vermeiden, und der Vincent soll mit ihm, also er macht sozusagen wieder, er soll wieder zu ihm halt und ein bisschen bei ihm lernen und schauen, ob er auch was lernt. Genau. Und dann ist der Michael aber so, dass er bei dem Familienbild sagt er zu ihm, ah, wir machen das jetzt, komm her, du kommst mit drauf.
Ja.
So ähnlich wie im ersten Film, wo man es mit dem Michael muss auch aufs Bild.
Ja.
Genau. Das ist eigentlich ganz, finde ich eigentlich ganz schön. Man hat versucht, viele solcher Sachen wieder mit reinzuführen aus dem ersten Teil. Dann sehen wir Vincent, wie er mit seiner Freundin, besser gesagt, ist es nicht die Reporterin, die versucht hat, ständig reinzukommen? Kann sein. Also er liegt auf jeden Fall mit einer Frau im Bett, hört dann ein Geräusch und die soll dann ein Wasser holen.
Ja.
Die wird dann bedroht, kriegt ein Messer an die Kehle, und der zweite, der mit eingestiegen ist, geht dann ins Schlafzimmer, schießt auf Decken, weil er nicht sieht, dass da gar keiner liegt, und wird dann überwältigt. Und am Ende schafft es der Vincent, erst den ersten Angreifer zu erschießen und dann der das Messer an die Kehle gehalten hat von der Freundin, auch zu erschießen. Nachdem er ihm aber verraten hat, dass eben der Cäsar dran beteiligt ist oder halt der Auftraggeber ist. Dann sind wir wieder bei der Vatikanbank. Der Erzbischof Gilday bietet dem Michael Beteiligung an der Gesellschaft Immobiliare an. Und die Vatikanbank ist halt in finanziellen Schwierigkeiten und versuchen halt zu vertuschen von diesem Bilanzbetrug.
Ja.
Der Michael sieht darin die Chance, sich endgültig aus dem Verbrechen zu lösen. Und die anderen Mafia-Familien, insbesondere der Don Altobello, wollen halt an dem Geschäft teilnehmen und wollen eigentlich eher nicht, dass er aussteigt, sondern sie wollen halt auch versuchen, ihr Geld damit reinzuwaschen. Genau. Dann haben wir Hindernisse im Vatikan. Der Michael kann die Immobiliare-Mehrheit durch 25% Kirchenanteile sichern und hat auch die Zustimmung des Papstes von Paul VI. Der ist bloß erkrankt und deswegen kann er nicht direkt die Zustimmung geben, was ja noch gemacht werden muss. Deswegen sind sie extra dahin gefahren. Der Michael hat schon die ersten Gefühle, da passt irgendwas nicht, das ist alles ihm doch etwas zu ihm. Ja. Alle wollen nicht, dass er es macht, sind aber trotzdem dafür, dass sie das Geld haben. Also irgendwie ist alles komisch. Er sucht also wieder den Nagel in den Heuhaufen. Dabei treffen sie dann auch kurz den Sohn vom Hagen, dem Pfarrer in, genau. Dann sind wir zurück in Atlantic City. Der Michael hat ein Treffen einberufen von den ganzen Familien, hat das Geld, das sie bei ihm investiert haben, jetzt hat in Schecks und verteilt die.
Ja.
Sogar sehr großzügig. Und das sind halt so die Anteile, die sie halt haben am Verkauf. Und der Sasa ist auch da, der bekommt aber gar keinen Scheck. Kommt er auch vom Vincent so ein bisschen schön reingedrückt, du kriegst nichts. Verweigert ihnen, aber genau, die wollen dann auch wieder an dieser Vatikanbank teilnehmen, was er aber sagt, nee.
Ja.
Und kündigt halt seinen Ausstieg aus dem organisierten Verbrechen an. Der Cäsar geht ja leer aus und verlässt halt wütend den Raum, weil er sich nicht respektiert fühlt. Der Altobello geht auch raus.
Richtig, ja.
Ja. Und dann hören wir komische Geräusche. Ich dachte erst irgendwie Erdbeben oder sowas. Dachte man, nee, wir sind gar nicht in San Francisco. Es muss was anderes sein. Und dann fängt es plötzlich an zu schießen und aus einem Hubschrauber wird auf die ganzen Leute geschossen.
Ja.
Der Vincent rettet den Michael irgendwie gerade so oder so ähnlich.
Grad
genau,
so,
ja.
Ja?
Ja. Ja. Die viele andere von den Familien sterben halt. Der eine war lustig mit dem Mantel. Der, wo er gesagt hat, er ist ein Glücksbringer und sich dann so in die Ecke stellt und sagt, das schützt ihn jetzt. Und dann wird er erschossen. Das fand ich super. genau. Genau. Daraus folgt dann, der Cäsar kann nicht der Ränkeschmied sein. Jedenfalls reimt sich das der Michael in der Küche sozusagen zusammen, weil er sagt, der ist viel zu blöd dafür. Das muss irgendein anderer sein. Und dann kommt auch so wieder so ein ikonisches Zitat. Gerade wo ich denke, ich bin draußen, zieh nämlich wieder rein.
Ja.
Fand ich richtig cool. Dann erleidet er einen diabetischen Schock vor lauter Wut. Und im letzten Moment, wo man ihn sozusagen noch so sieht, sagt er, Don Altobello steckt hinter dem Anschlag. Und dann landet er eben im Krankenhaus, muss sich halt da erholen. Da kommt dann auch die Kay mit den Kindern. Erzählt dann auch, dass der Sohn an Ostern in Sizilien so eine Oper aufführt.
Ein Theaterstück.
Oder Theaterstück.
Oper, ja.
Er will Opernsänger werden.
Ja.
Und alle sind froh, dass es ihm gut geht und eigentlich so ein bisschen Family Time. Man sieht danach so ein bisschen, wie sich die Tochter und der Vincent immer näher kommen. Die sind eigentlich Cousins, das ist so ein bisschen dieses Problem zwischen den beiden und dem Michael, wo er dann erfährt, dass die eben zusammen sind oder wollen. Dann haben wir so ein ähnliches Fest wie im zweiten Teil in dem Flashback vom Vito, wo auch so eine Statue durch die Straßen geführt wird, wo er den anderen Don erledigt. Und sowas ähnliches haben wir jetzt da auch und der Vincent hat einen Beauftragten, der an so einem Tombola-Auto herumkratzt und sowas als Ablenkung. Und einer seiner Schießleute hat sich halt unter die Träger von dieser Statue gemischt und hat dann die Knarre ausgepackt und schießt halt auf die ganzen vom Cäsar. Dann wird er verfolgt und auch erschossen.
Wer?
Der Cäsar?
Der wird erst verfolgt.
Genau, aber der wird erst verfolgt. Genau.
Ja.
Dann der Michael beauftragt den Vincent, sich bei Don Altobello. Der Michael ist dann eigentlich sauer auf den Vincent, weil er sich eigenmächtig dazu entschieden hat, das zu machen. Der sagt aber, ja, er hat es schon gemacht, aber er hat vorher noch den und den gefragt und den. Und die Conny hat auch gesagt, sie soll es machen. Und daraufhin hat dann der Michael gemeint, ah, die Conny auch. Mhm. Dann muss es ja passen. Nein, der Michael reist dann mit der Familie nach Sizilien, und um halt dem Anthony sein Operndebüt anzuschauen. Aber es ist auch gleich so ein bisschen so ein Abschluss und so ein Sicherheit bringen von der Familie, würde ich jetzt mal auch sagen. Bisschen abseits von New York halt. Genau. Der Michael beauftragt halt jetzt den Vincent, sich bei Don Altobello anzunähern.
Ja.
Ein bisschen wie das Konstrukt. Er soll sozusagen hin und sagen, dass er mit der Tochter zusammen sein will, aber der Michael will das ja nicht. Und damit es okay ist, soll er das dann befürworten. Und es ist ein sehr komisches Konstrukt, aber für die alle logisch, sagen wir es so.
Naja, er soll sich halt beim Altobello einschleimen und so tun, als ob er nicht mehr möchte, unter dem...
Er möchte seine eigene Familie sein.
Nee, er möchte nicht mehr unter Michael arbeiten.
Ja, genau.
Ja,
ja, er möchte seine eigene Familie sein, damit er halt dann auch mit der zusammen sein kann.
Ja, ja.
Genau. Und er soll halt eigentlich Informationen sammeln.
Genau.
Genau. Das schafft der Vincent auch. Er kriegt mit, dass diese Geheimloge hinter der ganzen Intrige steckt, und die wird eben angeführt von Don Lucio Lucchesi.
Ja. Und dem Altobello.
Und dem Altobello. Wobei, ich glaube, der Lucchesi ist nochmal höher wie er. Oder sind die auf gleicher Ebene? Vielleicht auf gleicher. Irgendwie so. Das Ziel ist halt, die Corleones zu enteignen und halt zu vernichten.
Ja.
Die Familie kommt sich immer näher bei diesem Aufenthalt in Sizilien. Er besucht auch mit der Kay das Elternhaus von Vito.
Stimmt, ja.
Man hat halt so viele kleine Szenen, sind immer unterwegs und hier und da. Zwischendrin ist dann irgendein Pfarrer, der einen erschießt. Ist das nicht der Alt-Don, der ihm geholfen hat? Das ist der Auftragsmörder.
Das ist, glaube ich, ein bisschen später.
Ist das noch ein bisschen später?
Aber das ist der Auftragsmörder, den der Altobello oder Lucchesi darauf ansetzen, Michael zu töten.
Genau, genau.
Ja.
Aber der tötet ja erstmal den...
Don Bassino,
genau.
Tomassino.
Das ist der aus dem ersten Teil, bei dem er untergekommen ist.
Richtig.
Richtig, okay. Ja, muss man ja alle Namen da zusammenkriegen. Heißt ja nicht alle Hans, Herbert, Hubert. Ist ja einfacher. Dann haben wir eine Beichte von Michael, der trifft sich mit den Kardinal Lamberto.
Richtig.
Und der gilt halt als integre Persönlichkeit, und dass er halt und nimmt ihn halt die Beichte ab. Sagt, dass er auch zurecht leidet und sowas. Und er sagt auch, dass mit dem Mord am Bruder von Fredo. Er lässt halt alles raus, so ein bisschen.
Yeah.
Dann sehen wir danach, weil eben der Papst gestorben ist, dass dieser Lamberto dann eben der Papst Johannes Paul I. wird.
Mhm.
Der ist auch bekannt als der 30-Tage-Papst.
War er halt dann
gleich. Okay. Der will ein bisschen den Vatikan aufräumen, stimmt aber vorher noch.
Das kann ich mir ja auch als Kardinal so schlimm vorstellen, ne?
Was meinst du?
Die hocken da, keine Ahnung, wie lange die da in dem Dings gehockt sind.
Du meinst jetzt halt? Das ging ja total schnell jetzt.
Nein, die Papst jetzt. Aber ich meine, also egal, also da,
Zeitpunkt. Ja.
Stirbt der Papst? Hocken die sich da, keine Ahnung, einen Monat lang rein oder zwei Wochen, drei Wochen?
Ja.
Kommen nicht zur Wahl, dann schaffen es endlich, jemanden zu wählen. Dann 30 Tage später können die wiederkommen. Ja, gut.
Scheiße. Aber das war ja damals wirklich das Problem, dass dann jeder dachte, da kann irgendwas nicht stimmen, weil der war total fit.
Ja.
Der war total fit und da war nichts, und dann kommen natürlich solche Verschwörungstheorien auf. Das ist natürlich dann richtig scheiße, ja.
Ja. Also.
Ja. So. Genau. Der wird dann vergiftet. Genau. Es findet jetzt eine Übergabe der Macht an Vincent statt, wo auch jeder ihm von der Corleone-Gruppe sozusagen ihm seine Ehrerbietung bringt.
Ja.
Der Michael wird jetzt dann wieder ein Mordziel von eben diesem Auftragskiller, der auf ihm angesetzt wird. Genau, das hat er jetzt übergeben. Genau, und dann befinden sie sich jetzt eben in dieser Operndebüt von Anthony. Und der Killer schafft es trotz verschiedenster Sicherheitsvorkehrungen trotzdem rein in das Stück. Das Stück fand ich ganz cool mit den Masken und allem Möglichen. Mhm. Fand ich eigentlich ganz cool von der Inszenierung. Dann kommen alle raus, die haben schon mitgekriegt, dass, ah ja genau, die wie heißt sie, die Conny hat dem Altobello, war das der?
Ja.
Ja, dem Altobello so Cannelloni gegeben.
Nee, Cannelloni waren es nicht.
Ach, was hat doch Cannelloni gesagt?
Cannelloni, das habe ich vorhin gegoogelt, sind ja diese runden Nudeln.
Gefüllt, ja.
Ja, aber das waren keine Cannelloni, das war irgendein Gebäck.
Ja. Ach so, ach, das soll ein Gebäck gewesen sein. Aber da stand immer Cannelloni da. Und ich habe es auch gehört, Cannelloni. Vielleicht ist das.
Cannolo.
Cannolo?
Cannoli.
Cannoli. Cannoli. Ah, das sind Cannelloni. Stimmt, Cannelloni ist ja Carnes Fleisch.
Genau.
Und Loni ist dann gerollt wahrscheinlich.
Also, Cannolo heißt, ist ein gefülltes Gebäck aus Sizilien. Es besteht aus einer frittierten Teigrolle mit einer süßen, cremigen Füllung. Die Ricotta, Vanille, Kakao, Schokoladenstücke oder kandierte
Früchte. Das Geile fand ich ja, dass er sie sogar noch probieren hat lassen.
Wen?
Die Conny? Ja, die Conny musste kurz abbeißen. Und sie hatte so ein bisschen so, ja, ein bisschen nehme ich jetzt aber mehr auf.
Stimmt, ja.
Und er schlägt die dann so rein und man sieht dann, na, dann während sie dann da zuschauen, sieht sie dann, ah, jetzt geht's langsam los. Genau. Das heißt, wir sehen dann, dass der Altobello stirbt, was natürlich dann auch für ein bisschen Aufsehen erregt, sodass sie eigentlich jetzt alle abhauen wollen, nachdem die Oper aus ist. Die holen auch die Autos und so, gehen alle schon mal raus. Doch dann taucht eben dieser als Pfarrer verkleideter Typ auf, der Killer ist.
Mosca.
Genau. Und er schießt dann auch auf den
Michael.
Der kriegt einen Schulterdurchschuss und die Kugel fliegt weiter auf die Tochter,
Mary.
Auf die Mary, die dann in ihren Armen stirbt. Der Vincent nimmt direkt Rache, schießt zweimal auf ihn, nachdem aber ganz viele Leute ihn auch schon aufgehalten haben, bevor er wegrennt.
Mhm.
Und dann sehen wir noch, wie die restlichen Attentate funktionieren, denn der Banker Frederick Kensinger wird erstickt mit dem Kissen.
Ja.
Der Erzbischof Gilday wird erschossen.
Ja.
Und der Lucchesi wird mit der eigenen Brille erstochen.
Mm.
Genau. Der Michael hat das Attentat somit überlebt. Ist jetzt aber gebrochen und möchte eigentlich jetzt mit der ganzen Situation abschließen. Wir sehen jetzt dann noch, wie er noch älter in seiner Villa in Corleone in Sizilien sitzt. Und dann wechselt es in einen schwarzen Bild.
Ja.
In der Ursprungsversion saß er dann auf einem Stuhl.
Auf einem Sessel.
Oder auf dem Sessel.
Ja.
Und ist dann umgefallen sozusagen.
Mhm.
Ja. Genau.
Mhm.
Also ich habe gehört, die Schauspielerin von der Mary,
Sofia Coppola,
hat eine goldene Himbeere bekommen für das Schauspiel.
Ja.
Findest du das gerechtfertigt? Oder würdest du jetzt, wenn du diesen Film, wenn du das jetzt angeschaut hast, ohne zu sehen, was im restlichen Jahr gespielt wurde?
Weil einer das Problem ist, sie hat für die Original-Dings Kinofassung.
Okay, das kann natürlich sein.
Verstehst du? Das ist überarbeitet sein. Und...
Naja. Also ich habe ihn jetzt gesehen, habe das vorher gehört und dachte mir, deswegen habe ich extra drauf geachtet. Bringt sie mich jetzt raus aus der Geschichte oder was auch immer?
Für das jetzt, für die neue Kino, für den neuen Umschnitt, würde ich sagen nein, aber für die Original-Kino, keine Ahnung.
Okay, weil ich würde sagen, absolut nicht. Ich fand den Tod einen der besten dargestellten Tode im Film.
Übertreib's nicht.
Also sie ist jetzt nicht gestorben so theatralisch wie der Sunny. Er ist 500
gestorben. Übertreib's nicht.
Ja, okay.
Übertreib's nicht.
Aber es war okay.
Meinst du jetzt, im Film, also überhaupt oder nur in den drei Filmen?
Also, ihr Tod hat mich nicht so stark gestört wie der Tod vom also Sunny.
Okay.
Das vom Sunny war etwas übertrieben.
Und jetzt mal 1972, die wissen das nicht, wie das besser geht.
Du willst halt mal testen und jemanden erschießen. Das ausschaut. Okay. Also ich fand ihre schauspielerische Darstellung in diesem Schnittfassung nicht so schlimm, dass man da jetzt eine goldene Himbeere geben müsste. Was ich natürlich verstehen kann, ist, dass man sagt, okay, dass sie vielleicht etwas nervig ist, weil sie halt jetzt aber in diesem Teenie-Alter ist, aber dann muss ich sagen, dann hat sie es ja richtig gespielt. Wenn du in dem Alter bist, dann bist du halt so, wie die sich dargestellt hat. Von dem her sage ich mir dann, habt ihr ein Problem mit dem Charakter des Alters. Nicht mit dem Darstellung. Aber egal. Gut. Gehen wir weiter.
Ja.
Highlights.
Lieblingsmomente, Highlights. Was ist dein Lieblingsmoment? Oder Momente?
Ich fand diese Vatikanbesprechung ganz cool.
Okay. Bei mir ist es wie der Don Altobello durch das Gebäck stirbt. Er freut sich noch richtig beim Theater, beim Opa und singt sogar noch mit. Und dann Und irgendwann, ja. Genau. Dein Lieblingszitat.
Geld und Familie ist wie Öl und Wasser.
Mhm. Hab ich. Was soll das für einen Sinn haben zu beichten, wenn man nicht bereut?
Ah, ist auch gut. Mhm. Ist das nicht aus der gleichen Szene? Ist das nicht da auch?
Also das ist, da spricht er mit dem
Mit dem
Lamberto.
Ah, ach, das ist dann später. Okay, ja.
Nee, bei der Beichte halt, am Anfang.
Ach, bei der Beichte ist es dann.
Wo bei dem ist.
Der dann noch nicht Papst wird. Ja, ja, okay, das ist in der Mitte. Ja, ja, okay, gut, weil das von mir ist am Anfang. Ja.
Ja. Dann.
Der kritische Salon.
Was würdest du jetzt ändern oder was findest du zu viel? Weil du hast ja gesagt, du findest ihn überladen.
Er versucht halt, er hat sehr viele Handlungsstränge, die nur, wenn dann nur kurz angeschnitten werden oder halt. Sie kommen rein und werden gleich wieder beendet.
Mhm.
So, das?
Zum Beispiel mit dem Vatikan oder was?
Genau.
Ah, okay. Zum Beispiel. Ja.
Ja.
Da hätte ich mir jetzt zum Beispiel auch gut vorstellen können, mit einer anderen Zeit, also wie heute jetzt, mit Streaming, dass man es hätte weiterführen können. Mit dem neuen Don. Jetzt nicht 1990, sondern danach. Wenn jetzt diese Reihe heute auch entstanden wäre, mit dem gleichen. Da hätte man sich jetzt mit dem eben ihn als Nachfolger der Familie, der ja bestimmt dann auch geworden ist.
Der ist der neue Don.
Genau. Und wie es dann weitergeht und der Corleone ist jetzt in Sizilien und macht seine Ruhe.
Ja, gut. Ja, keine Ahnung.
Nein, nur als. Ja.
Weiß ich nicht. Er hat einfach nicht den gleichen Charme wie die zwei Vorgänger, finde ich. Es fehlt irgendwas. Finde ich jetzt. Also ich finde die ersten
zwei... Ein bisschen mehr italienisch, weil das war relativ wenig.
Gar nicht. Also
ganz wenig.
Zwei Sätze.
Ja. Mich hat es irgendwie genervt, dass sie schon wieder nach Sizilien fahren. Sie fahren jeden Film immer nach Sizilien.
Die kommen da halt her.
Ja, aber ich weiß nicht, das ist wie wenn ich sage, ich wohne auf der anderen Seite des Planeten. Ja, ich fahre einfach mal schnell rüber. Ja gut, man muss aber auch sehen, dass die Familie verdammt viel Geld hat. Ich glaube, das kommt manchmal so gar nicht drum rum, weil für die ist es ja kein Problem, hier 500 Millionen irgendwo reinzubuttern.
Mhm.
Scheinbar.
600
Millionen und nochmal 100 Millionen.
Ja gut, aber in die haben Stiftung. Die haben auch gerade die Casinos verkauft.
Ja, die haben natürlich alles verkauft, ja.
Ja.
Ja, aber selbst dann musst du ja, das verkaufst du ja nicht aus Spaß dann, sondern du brauchst ja auch dann wieder was für dich selbst.
Hm.
Ja.
Ja, ich fand's schade, dass Tom Hagen nicht da war. Der hat mir gefehlt, auf jeden Fall. Also, Robert Duvall.
Ja.
Da, das hätte ich mir zum Beispiel, dann hätte ich lieber, da finde ich die Grundidee von der ersten Fassung besser. Wobei dass die sich dann auseinanderleben und halt zerstreiten.
Wobei ich eben das schade gefunden hätte, weil ich eben den Hagen so als diesen Julialen gesehen habe. Und es ist ja schade gefunden, wenn das Ende dann gewesen, dass sie sich jetzt dann auseinandergestellt
haben. Ja, aber du hast in den ersten zwei Teilen gemerkt, wie die sich auseinanderleben.
Haben sie, ja.
Genau. Ja. Ja. Ja, hätte ich jetzt interessanter gefunden als das.
Okay.
Ja.
Okay. Ich finde es immer schade, wenn dann alles immer so hoch geht. Und dann eigentlich am Ende jeder jeden umgebracht hat und am Ende keiner übrig bleibt.
Ja, aber.
Das finde ich immer schade. Dann ist es, wenn das die Quintessenz ist, das ist dann interessant, dann weiß ich das immer nicht. Das ist wie, ich baue ein Geschäft auf und jag's danach in die Luft. Das möchte ich eigentlich nicht sehen. Davon habe ich keine Freude.
Ja, gut, aber das ist ja ein Film. Also.
Ja, aber ich leide ja damit denen mit. Die bauen was auf und die stecken da ihr Herzblut rein.
Das heißt, du sagst, du findest gut, was der Michael gemacht hat.
Du meinst, dass es seinen Bruder umgebracht hat?
Moral, also.
Also ich bin jetzt natürlich nicht so ein Bringel von Brüder in erster Linie, aber er hat ihn ja auch verdammt verraten. Und er hatte ja kein Problem damit, ihn zu verraten. Der Fredo hat ihn ja verraten. Und hätte es auch in Kauf genommen, dass er umgebracht wurde, ja, dem Attentat auf ihn. Dann finde ich es auch in gewisser Weise gerechtfertigt, dass er sich dann auch sagt, okay, du möchtest mich umbringen, ja, dann können wir das Spieß ja auch umdrehen.
Ah, ja, okay.
Weiß ich jetzt. Also, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass er sich verraten gefühlt hat.
Okay.
Und dass ich ihm auch nicht vertrauen kann mehr. Obwohl er genug Vertrauen hatte, ihm 2 Millionen in den Koffer mitzugeben. um über den Zoll zu gehen. Aber egal.
Okay. Dann kommen wir eigentlich gleich zu unserer Bewertung.
Ja.
Oder? Regie.
Hatte ich, glaube ich, eine 9 immer, da bleibe ich auch dabei.
Okay, ich habe eine 8. Mhm. Drehbuch habe ich eine 7.
Fand ich besser wie den davor. Da hatte ich, glaube ich, eine 7, das ist eine 8 dann.
Abschlusszeugnis.
Ich fand's besser. Ich kann auf jeden Fall, werde die Grundbewertung besser sein wie bei dem davor.
Aber du kannst mir jetzt bitte nicht sagen, wenn du einen von den drei jetzt nochmal schauen müsstest, sagst du bitte nicht, es ist der Dreier.
Okay, dann sag ich's nicht.
Dann stehe ich auf und gehe.
Ich sag's ja nicht. Auch wenn ich's mir denke. Nein, ich habe jetzt wirklich gedacht, den könnte man eigentlich wirklich nochmal anschauen.
Nein, das hast du bitte nicht gedacht.
Ja, den ersten und den dritten finde ich, also der zweite, also ich, der, wenn der zweite geteilt wäre und ich könnte ihn einzeln anschauen, ja.
Ja, dann schneid ihn halt so zusammen, wie du willst, du.
Ja, aber das ist doch nicht meine Aufgabe, hier Filme zusammenzuschneiden.
Frag halt, hier, schreib eine E-Mail an Paramount, kann ich bitte
schreib
die Originaldatei
an Conny Coppola schreibe ich dann, oder an Mary Coppola.
Sophia Coppola.
Ja, weiß ich, die halt Mary spielt.
Schauspiel.
7?
Habe ich auch. Kamera, Animation, habe ich auch 9. Ausstattung, Set und Make-up, habe ich 7.
9.
Effekte, 7.
8.
Musik,
7.
Da ist jetzt nicht so viel wie beim Vorgänger.
Genau. Ja, also, wenn ich die Musik aus dem ersten kopiere, kann ich sie nicht in Teil 2 und 3 positiv werten, weil sie kopiert haben.
Ja.
Wenn sie jetzt ein neues Theme dazu gemacht hätten, das dem ebenbürtig ist und trotzdem das andere wieder mit reinbringen, finde ich das okay. Ja. Aber nur die Musik zu kopieren, finde ich jetzt nicht eine große Leistung.
Mhm.
Ja.
Genau. Deine Schlusswertung.
Was ist denn die Durchschnittswertung?
Also, bei dir eine 8, bei mir eine 7,5.
Okay. Was war IMDb, hast du gesagt?
7,6.
Ah ja, okay.
Ja, ich habe ihm den Film eine 7 gegeben.
Ja.
Ja.
Also, es war von allen drei Filmen fand ich den ersten auf jeden Fall am besten. Was aber hauptsächlich am Vito liegt. Im zweiten Teil fand ich den Teil über den Vito in der Vergangenheit am besten. Und das andere war für mich so, okay, das hat mich so ein bisschen genervt. Besonders, wo es dann plötzlich nach Kuba ging und es war mir dann zu viel Weltreise. So. Und in dem letzten Teil, ich fand, das Bild war schön. Man hat versucht, alte Sachen wieder aufzugreifen mit dem Öl, das, mit dieser Ölmarke, die der Vito verkauft hat. Ja. Orangen, ich brauche Orangensaft für mein Vitamin C. Also ich fand alles, was sie eingebaut haben, um auf den ersten und zweiten anzuspielen, das sind Dinge, die mir gefallen und deswegen finde ich den dritten gar nicht so schlecht.
Okay.
Und er ist das, was er ist, nämlich ein Epilog für die anderen zwei Filme. Und man, ich würde sagen, wenn man den jetzt einzeln sehen würde, ohne die anderen, könntest du den auch sehen und würdest trotzdem alles verstehen. Würde ich jetzt halt mal so sagen. Er könnte auch für sich alleine stehen, aber er hat halt die anderen zwei, die ihn runterziehen, weil die anderen zwei so gut sind. Also jedenfalls der erste.
Mhm.
Ja.
Okay.
Was ist deine Abschlusswertung?
Ja.
Bevor wir die Abschlusswertung auf Google hören, weil die würde ich mich. Auf Amazon?
Amazon gibt's leider nichts.
Nichts? Nein.
Die sind viel zu positiv.
Wirklich?
Aber eher darüber, dass die neue Fassung
besser ist.
Besser ist.
Ah, okay.
Ja. Ja, also es ist nicht so gut wie seine Vorgänger, finde ich jetzt.
Mhm.
Es fehlt das gewisse Etwas.
Mhm.
Und es sind zu viele Handlungsstränge für mich. Du hast im ersten hast du gefühlt einen, den sie folgen. Im zweiten hast du drei und da hast du 15. Der eine biegt rechts ab, dann öffnet er dann mal zwei Handlungsstränge, dann biegt der andere links ab, öffnet wieder fünf Handlungsstränge, dann biegt der eine geradeaus ab.
Weiß ich nicht, habe ich nicht so wahrgenommen. Ich hab die Handlung super folgen können. Beim zweiten hatte ich volles Generve, weil sie ständig die Zeit wechseln, ohne dass man es gleich merkt.
Ja, nein, das ist Quatsch.
Doch,
Quatsch,
weil ich dann erstmal gucken muss, wo bin ich? Nee, wo hast du es, wo fliege ich jetzt hin?
Ja, weil du die ganze Zeit auf deinen Laptop guckst oder sowas. Und dir auch nicht den Film schaust.
Doch.
Ja, ich hab's gesagt.
Die muss ich doch anschauen.
Mhm.
Hä? Ich muss ja auch gleichzeitig aufschreiben, was ich tue, was sie machen.
Ist ja okay. Ist
das kann ich ja mir das nicht merken.
Ja. nee, genau. Aber ich habe jetzt hier nochmal, keine Ahnung, weiß nicht, ist jetzt, ja, schwierig. Ich habe hier bei Letterboxd
ja
nochmal jetzt hier gerade kurz geschaut.
Ah, sehr gut.
Und da schreibt einer, it's like watching Da Vinci piss over the Mona Lisa, really.
Kann ich verstehen, weil die Mona Lisa finde ich auch hässlich.
Ja.
Oh Gott.
Ansonsten, ja, schreiben hier zum Beispiel David Hind. Gesehen in Coppolas neuer Coda-Schnittfassung, die nochmal klar deutlich macht, dass der Pate 3 viel tiefgreifendere Probleme hat als die Anordnung der Szenen. Okay, daran ändern auch noch so viele Namensänderungen und Schnitte nichts. Der neue Anfang ist der deutlich schwächere Einstieg. Die neue finale Einstellung ist überhastet abgeschnitten und kann so nicht nachwirken. Viel Sinn ergibt das Vorhaben dieser 12 Minuten kürzeren Fassung, also nicht mit einer Ausnahme. So viele Coppolas Szenen wurden stark gekürzt, immerhin etwas. Okay, das heißt, wir haben nochmal 12 Minuten längere Sofia Coppola Szenen, die wir nicht gesehen haben.
Also wir haben die Cringe-Momente rausgenommen.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, dann kann man auch verstehen, warum ich es da nicht so schlimm fand.
Ein Triumph war schon immer aussichtslos, dafür war der Druck zu groß, dafür war das Erbe noch größer, dafür hatte Francis Coppola zu lange geschworen, niemals einen dritten Teil von der Party.
Ja, das ist halt auch scheiße.
Wie sollte er auch die beiden Meisterwerke übertreffen, die Richtig. Er mit Brando, De Niro, Pacino und Puzo einst geschaffen hatte? Doch dann war es da, das Sequel, das niemals sein sollte. Ende 1990, nach 16 Jahren, nachdem Coppola und Mario Puzo nur 6 Wochen Zeit für ein Drehbuch hatten, okay,
ja.
Mit der Last einer der meist erwarteten Filme aller Zeiten zu sein. Das konnte nur ein Angebot werden, das man halt doch
ausschlagen muss,
halt ablehnen kann.
Ja, das ist halt erst 6 Wochen Zeit für so ein Drehbuch. Und ich hatte auch das Gefühl, man versucht, die Situation im ersten auf die neue Situation zu übertragen. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Also, du hast sozusagen, du fängst eigentlich auch dieses stringent an mit dieser Feier und etc. Sie haben sich jetzt dann überlegt, weil es wahrscheinlich aktuell war, eben mit dieser Situation mit dem Papst, ja, was ihm ganz gut reingepasst hat. Und das fand ich eigentlich richtig schön reingematscht da. Oder auch dann das mit diesem Attentat auf alle, wo auch so, wo man auch so das Gefühl hatte wie aus dem ersten. Oder auch dann auf Michael mit seinem, er muss ins Krankenhaus und so. Das fand ich eigentlich so, dieses Geschichte wiederholt sich. Fand ich eigentlich ganz schön. Und andere würden sagen, ja, sie sind nichts Besseres eingefallen, deswegen haben sie das Gleiche gemacht. Ja. Aber ich finde, eine 7,5 ist trotzdem ein solider Film.
Nee, sage ich auch nicht.
Also es ist jetzt keine 5.
Aber eine 9 ist ja was anderes. Also, no, also
aber ich fand auch die 2.
Also 9. Die anderen zwei Kollegen sind ja bei hier Top 50 Filme bei mir all time.
Ja, ja, ja. Find, kann ich beim ersten verstehen, aber nicht beim zweiten.
Ja, safe, beim zweiten auch.
Nein, der zweite...
Alleine nur wegen der Vergangenheit sind das
ja... Ja, die Vergangenheit ja, als Einzelfilm wäre fast eine 10.
Und die Vergangenheit ist ja trotzdem genauso gut.
Aber jedes Mal, wo du dich in diese Zeit reingefühlt hast, bist du dann rausgeschnitten worden.
Also der Pate 2 ist auf Platz 56 und der Pate 1 ist, glaube ich, mal kurz irgendwas drüber. Der ist 13 plus ist auf 35. Also du hast einen Top 35 Film und einen Top 56 Film.
Mhm.
Und beim anderen hast du einen Top 800, nee, Top 655 Film.
Das kann schon sein.
Oder halt Top. Aber ich kann dir sagen, wie viele Siebener habe ich. Also das ist schon groß, also...
Aber ich finde es ja sogar krass, dass der zweite noch besser bewertet wird bei IMDb wie der erste. Weiß nicht so,
rum? Nee, andersrum. Nee, der erste ist immer 9,2. Ist erster?
Ah, okay.
9,1 und näher. Irgendwas
nee, war der nicht bei 9, Der war doch höher, dachte ich.
Nee, der zweite nicht. 9,2 und 9.
Ach, 9,2 und 9. Ja, okay. Ja, weiß nicht. Ich finde den zweiten einfach nicht so.
Ich habe 7259 Filme. Das heißt, wenn man das... Warte mal.
7290 also Filme.
Alle also Filme mit der Bewertung
7.
7.
Ja.
So, sind ist gleich Summe.
290.
Plus die da... Er ist ein Film. Na, ja, eigentlich, warte mal, musst du. Du musst es so rechnen, oder? Summe. Warte, ist gleich Summe. Dass ich die Enter drücken kann. Ist gleich Summe. Dass da ein Top 301 Filme. Weil die anderen sind ja alle gleich bewertet.
Mhm.
Top 300.
Mhm.
Das sind 250 Plätze bis zum nächsten.
Ich sag ja nicht, dass er jetzt mega gut ist. Aber ich empfinde den zweiten als nicht besser. Empfinde ich einfach nicht so.
Okay. Wenn Sie meinen.
Ja, ich weiß. Das ist keine beliebte Haltung, ich weiß, aber kann man nicht ändern.
Wenn Sie das so sagen. Ja gut, dann haben wir jetzt hiermit erfolgreich die Pate-Trilogie hinter uns gebracht.
Ja.
Genau. Dann folgt uns auf Instagram.
Jo.
Folgt uns auf Spotify.
Genau. Bewertungen da lassen.
Richtig. Und schreibt uns auf Instagram, YouTube.
Ja, auch.
Überall.
Ja.
Wo
Likes und Herzchen da lassen.
Gibt, Apple. Was ihr sagt, was eure Lieblingsnachspeise ist.
Tiramisu.
Hast du jetzt gesagt?
Nee, ich meine, also als Beispiel.
Okay.
Grießpudding.
Genau. Dann hören wir uns, wenn es wieder heißt
Super Streaming Brothers.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads, aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers. Werbung. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und ehrlich gesagt nörde ich mich in jede Story rein, die nicht bei 3 auf dem Baum ist. 2 Jahreszeiten haben es mir dabei besonders angetan. Der bunte, geheimnisvolle Herbst und der von Lichtern erhellte, manchmal magische Winter. Darum plane ich 2 ganz besondere Folgen für den Podcast Plotjumper. Einmal den Phantom Jump am 31. Oktober und den Miracle Jump am 24. Dezember. Aber das will ich nicht alleine machen. Ich suche eure Geschichten und Erlebnisse. Gruselige, düster, mysteriöse oder herzerwärmende, winterliche und voller kleiner Wunder. Hast du etwas Unerklärliches erlebt oder einen Moment, in dem dir im Winter das Herz aufgegangen ist, dann schick mir deine Geschichte, entweder als Text oder Audiodatei an plotjumper.podcast.info@web.de. Schreib am besten den Betreff entweder Herbst oder Winter oder Herbst und Winter, damit ich weiß, in welche Folgen deine Geschichte passt. Und wenn du selbst nichts erlebt hast, aber du kennst eine Begebenheit, zum Beispiel deiner Schwester, deines Freundes oder deiner Oma, die du mit uns teilen darfst, dann frag sie und sei unser Geschichtenbotschafter. Ein paar wichtige Hinweise noch. Deine Geschichte wird mit Respekt behandelt, also ohne Bewertung, ohne Framing. Es ist egal, ob sie kurz oder lang ist. Wir freuen uns über jede Einsendung. Sollte dein Beitrag dieses Jahr nicht drankommen, kein Grund zur Trauer. Wir planen das Ganze jedes Jahr wieder und wenn ihr mein Postfach sprengt, dann machen wir es eben öfter. Ich bin da ganz flexibel. Also, werdet Teil des Podcasts und bringt mit euren unglaublichen, unheimlichen oder herzerwärmenden Erlebnissen Leben in den Phantom Jump und den Miracle Jump. Es wird fantastisch. Teilt auch gerne diesen Aufruf mit euren Freunden und Freundinnen auf Social Media. Je mehr Geschichten, desto bunter wird unser Jump durch den Herbst und Winter. Tschüss! Werbung Ende!